Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor über einer Woche, am 31. Mai, stach ein abgelehnter 25-jähriger afghanischer Asylbewerber, der nach bisherigen Erkenntnissen kriminell noch nicht in Erscheinung getreten sein soll, auf Teilnehmer einer Veranstaltung auf dem Mannheimer Marktplatz ein, die sich kritisch mit dem politischen Islam und seinen aggressiven Erscheinungsformen auseinandersetzte. Dabei wurden der Hauptredner und weitere 5 Personen verletzt, darunter der 29-jährige Polizist Rufen Laure, den der Täter so schwer verletzte, dass er diesen brutalen Überfall nicht überlebte. Das Entsetzen und die Anteilnahme ist groß, nicht minder die Empörung und die Debatte darüber, welche Konsequenzen und Lehren aus diesem Mordanschlag gezogen werden können und müssen, der ganz offenkundig nicht die Tat eines Verwirrten, sondern eines religiösen Fanatikers war. Debattiert wird unter anderem, ob die Polizei in Mannheim Fehler begangen hat, ob die Politik sich ein weiteres Menschenleben als Opfer einer verfehlten Migrationspolitik zurechnen lassen muss, ob islamistischer Terror in Deutschland noch irgendwie zurückgedrängt werden kann und so weiter. Einer der am meisten beachteten Stimmen dieser Debatte derzeit ist die von Irfan Pezi, der früher die deutsche Propagandaabteilung der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida leitete, dann IM des Verfassungsschutzes wurde und heute aktiv gegen die Radikalisierung junger Muslime in Deutschland arbeitet. Herzlich willkommen, Irfan Pezi.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Die Veranstaltung war ja eine Veranstaltung der Bewegung Pax Europa, BPE. Die ist islamkritisch und der Hauptredner Michael Sturzenberger gehört ja mit zu den Verletzten. Es gibt Debatten bzw. Wortäußerungen in einigen Medien, die mehr oder weniger subtil Herrn Sturzenberger eine Art Mitschuld geben für das, was passiert ist. Wie finden Sie solche Argumentationen, dass er als Islamkritiker bzw. als Kritiker des politischen Islams mehr oder weniger damit hätte rechnen müssen?
Ja, also ich halte es vollkommen absurd. Das wäre so, wie wenn jetzt ein Bürger sich gegen organisierte Kriminalität ausspricht, daraufhin Opfer eines Anschlags wird einer organisierten kriminellen Gruppe und man dann sagt, ja, du bist selbst schuld, wieso hast du das Problem der organisierten Kriminalität angeprangert? Also ihm die Schuld zu geben, ist absoluter Irrsinn und zeigt, ja, es zeigt einfach, in was für verrückten Zeiten wir leben und was für absurde Debatten in Deutschland geführt werden, die, glaube ich, sonst so nirgendwo auf der Welt geführt werden. Also, dass jetzt Sturzenberger selbst Opfer islamistischer Gewalt wurde, sondern es geht ja darum, um die unzähligen anderen Opfer, die zuvor schon Opfer islamistischer Gewalt wurden. Ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste Anschlag. Ja. Viele davon werden als solche auch überhaupt nicht gewertet. Da ist es dringend notwendig, das Problem beim Namen zu nennen und anzugehen. Dann die Schuld bei demjenigen zu suchen, der das Problem anspricht, ist wirklich grotesk.
Gibt ja, glaube ich, da ein paar Unsicherheiten, wie man das wirklich benennen soll. Ist das religiöser Fanatismus oder steckt da auch eine politische Komponente dahinter?
Ja, ich tue mir immer schwer mit religiöser Fanatismus, denn ich sehe halt nicht, dass andere Religionen dieses Problem haben. Ja, es ist schon speziell etwas, was nur der Islam hat. Weder christlich oder jüdisch motivierte Anschläge noch sonst wie. Ja, wir haben so viele verschiedene Religionen in Deutschland und ich wüsste nicht, dass andere Religionsgruppen solche Anschläge durchführen. Der politische Islam ist eine religiös-politische Ideologie, die sich auf religiöse Texte beruft, aber natürlich auch eine sehr, sehr starke politische Komponente hat. Also keine Trennung kennt zwischen Religion und Staat, kein Säkularismus, sondern eine Religion, die alle Lebensbereiche abdeckt und in allen Lebensbereichen Vorschriften hat. Das ist eben das Problematische. Und wir hatten ja kurz vor Mannheim eine riesige Debatte über das Kalifat, ja, also über die Kalifatsforderungen, als tausende Muslime in Deutschland auf die Straße gegangen sind und ein Kalifat gefordert haben. All das ist derselbe Themenkomplex.
Der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland wird vorgeworfen, dass sie genau dieses Problem, was Sie gerade geschildert haben, oder diese ich will jetzt nicht sagen Fehlentwicklung oder Verwerfung innerhalb des Islam, dass sie das nicht genügend beachtet oder dass in der islamischen Gemeinschaft in Deutschland dieses Problem nicht laut, öffentlich, nicht aktiv genug debattiert wird. Gibt es tatsächlich eine Leerstelle, eine Blindstelle unter den Muslimen in Deutschland, dass sie nicht aktiver sagen, das ist nicht der Islam, den wir pflegen, diese Mörder sind eine Minderheit?
Dieses Problem gibt es auf jeden Fall und dieses Problem wird nach jedem Anschlag offensichtlich. Ich meine, nach dem 7. Oktober, ja, jetzt wo die Gaza-Offensive Israels läuft, haben wir unzählige Demonstrationen schon auf deutschen Straßen gehabt von Zehntausenden Menschen, also hauptsächlich Muslime, die auf die Straße gehen und eben diese Offensive Israels anprangern. Dasselbe Mitgefühl, dieselbe Verurteilung hat man aber nicht, wenn jemand von den Glaubensbrüdern, ja, also ein radikalisierter Moslem, unschuldige Menschen tötet, Anschläge begeht. Da hält sich die Solidarität dann in Grenzen, ja, beziehungsweise ist gar nicht vorhanden. Und da haben wir wirklich erschreckende Reaktionen gesehen. Ich meine, die Mainstream-Medien haben auch darüber berichtet, auf TikTok, in allen sozialen Netzwerken, wo der Anschlag in Mannheim verherrlicht wurde, gut geheißen wurde, wo man sogar bedauert hat, dass Stürzenberger nicht tot ist. Ich habe mit einem Augenzeugen gesprochen, der vor Ort war an dem Tag, der selbst einen Migrationshintergrund hat und Türkisch versteht, der kurz nach dem Anschlag gehört hat von anderen, von jungen muslimischen Migranten, die dort sich gefreut haben über den Anschlag, die auf Türkisch gesagt haben, ja, man hätte die alle umbringen sollen. Ein anderer Überlebender, Moritz, ein BPE-Redner, der im Video auch zu sehen ist, der einen Stich in den Oberschenkel bekommen hat. Er hat zum Beispiel auch geschildert, dass während des Anschlags oder kurz nachdem er passiert ist und sie verletzt auf dem Boden lagen, umstehende, augenscheinlich Migranten ihr Handy ausgepackt haben, gefilmt haben und dabei gelacht haben. Ja, also lachend haben sie die Opfer gefilmt. Da ist viel Schadenfreude dabei, da ist viel Sympathie dabei. Natürlich, es gibt auch Muslime, die diesen Anschlag verurteilen und ich habe auch solche Nachrichten bekommen, die das verurteilen, aber ich muss sagen, es ist erschreckend, wie viele Muslime mit so einem brutalen Anschlag sympathisieren, ihn gutheißen, beziehungsweise auch dann ein anderer großer Teil, der ihn vielleicht nicht gutheißt, der aber sich passiv verhält und keinen Grund sieht, das zu verurteilen.
Sie waren ja mal selbst aktiv in der radikalisierten muslimischen Szene, ziemlich jung, ich glaube 17, glaube ich, waren Sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Wie können Sie beschreiben, wie man sich da fühlt, beziehungsweise aus welcher inneren Motivation, aus welcher inneren Haltung man solche Dinge begehen kann oder begeht? Radikalisiert man sich selbst, also pusht man sich immer wieder selbst, Allah findet das gut oder wird man von außen mehr oder weniger animiert oder noch angetrieben, so etwas zu tun? Wie muss man sich das vorstellen als Nicht-Muslim?
Also es sind verschiedene Faktoren, also all das, was Sie genannt haben, ist es zusammengenommen. Ja, also man pusht sich selbst. Man liest die islamischen Texte, ja, man liest im Koran und auch das, was Mohammed gesagt hat und motiviert sich selbst. Man ist eingebunden in einer Gruppe und motiviert sich gegenseitig, erinnert sich daran. Das ist eben das große Problem. Ich werde auch in einem Livestream auch über die ideologische Grundlage sprechen, denn die kommt eben immer zu kurz. Man muss eben darüber reden, dass leider die islamischen Texte so eine Tötung hergeben. Ja, dass wenn man die islamischen Texte wortwörtlich nimmt und sie liest und dann sieht, wie Mohammed zum Beispiel verfahren ist mit Kritikern, ja, dass diese Texte die Begründung liefern, dass man solche Anschläge begeht. Und das ist eben extrem wichtig, denn hätte man die Texte nicht, dann hätten wir auch nicht Leute, die das umsetzen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass es eben nicht um Geisteskrankheit geht, nicht einfach nur um Kriminelle oder bösartige Leute, sondern dass da eine ideologische Motivation dahinter steckt. Und die liegt eben darin, dass man sagt, Der Islam ist die einzig wahre Religion. Jeder, der kein Moslem ist, ist nicht einfach nur kein Moslem, sondern er ist ein Glaubensverweigerer, er ist ein Feind Gottes. Und wenn es da keinen Friedensvertrag oder ähnliches gibt, dann sind all diese Leute quasi vogelfrei. Wenn es aber dann noch zusätzlich einer dieser Nichtmuslime, dieser Feinde Gottes, die sich eben Allah nicht unterwerfen wollen, wenn die es dann auch noch wagen, den heiligsten aller Propheten angeblich zu verunglimpfen, zu kritisieren, ja, dann hat so jemand den Tod erst recht verdient. Das ist so die Denkweise dahinter, die Perspektive dahinter, dass man sagt, ja gut, die haben Mohammed beleidigt, die haben den Islam kritisiert, die rufen zur Hölle, ja, denn sie sprechen gegen den Islam. Und wer als Nicht-Moslem stirbt, der kommt halt ewig in die Hölle aus islamischer Überzeugung. Deswegen müssen diese Leute notfalls mit Gewalt gestoppt werden. Ja, Mohammed hat es auch schon so gemacht, ist auch so verfahren. Und das ist der ganze Hintergrund, das ganze Fundament, welches eben immer in der Berichterstattung der Mainstream-Medien zu kurz kommt, weil es ja sehr, sehr unangenehme Wahrheiten sind.
Vor dem Hintergrund, was Sie da gerade geschildert haben, welche Handlungsoptionen hat der deutsche Staat dann eigentlich, um dagegen vorzugehen, um ja auch präventiv wirken zu können im Zweifel oder im günstigsten Fall?
Es kommt darauf an, über welche Ebene wir sprechen. Das Problem ist ja mittlerweile durch jahrzehntelange verfehlte Migrationspolitik und Integrationspolitik so groß geworden, dass das ein riesiger Themenkomplex ist. Aber um das zusammenzufassen, es ist in dieser heiklen Situation, wo sich die Anschläge mehren, ja, wo wir immer in immer kürzeren Abständen solche gerade Messerattacken haben, ja, und auch jetzt die EM ansteht und es auch jetzt schon Ankündigungen und Drohungen gab. Jetzt denke ich, in dieser heiklen Situation ist es besonders wichtig, dass man wirklich konsequent abschiebt. Und das wird ja auch immer nach solchen Anschlägen angekündigt. Das Problem ist immer nur, es wird angekündigt, aber es passiert nichts. Olaf Scholz hat jetzt wieder angekündigt, ja, wir sollten schwere Straftäter und so weiter, sollten wir abschieben. Faeser hat dann wieder angekündigt, ja, das prüfen wir mal. Aber dann passiert halt alles nichts. Es ist immer derselbe Ablauf. Es passiert was, es passiert ein Anschlag. Dann gibt es erstmal Bestürzung und Anteilnahme und von allen Verantwortlichen sind dann auch immer die Gedanken bei den Opfern und so weiter. Und dann nach dieser Verurteilung, dann mahnt man, ja gut, jetzt dürfen wir nicht überreagieren, Warnung vor Überreaktion. Und was passiert dann letztendlich? Gar nichts passiert. Das heißt, man sollte das, was man immer ankündigt, mal umsetzen. Man sollte zum Beispiel damit anfangen, Leute, die keine Bleibeberechtigung haben, ob kriminell oder nicht kriminell, dass man sie wirklich konsequent abschiebt. Der Täter, der Attentäter Suleiman, war 9 Jahre lang illegal in Deutschland. Hätte man das Gesetz angewandt, ja, dann wäre der Polizist Ruben noch am Leben, denn dann wäre Suleiman gar nicht in Deutschland.
Nach dem islamistischen Mordanschlag von Mannheim, den der 29-jährige Polizist Ruven Laure mit seinem Leben bezahlen musste, ist in Deutschland die Debatte wieder in vollem Gang, wie man mit radikalen Muslimen umgehen soll. Wir waren da zum Gespräch mit Irfan Bezi, der früher selbst radikalisierter Muslim war und heute sich stark macht für den Kampf gegen die Radikalisierung junger Muslime durch den politischen Islam. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bezi.
Sehr gerne.